Wir gehen jetzt ins Lukas-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 25 bis 37. Lukas-Evangelium, Kapitel 10, 25 bis 37. Der Schweizer Diplomat Karl Lutz wurde im Jahr 1942 als Vizekonsul nach Budapest versetzt. So kam er an einen Ort, der sich zu einem Brennpunkt des Holocaust entwickelte. Den Juden in der Stadt drohte die Deportation nach Auschwitz. Moshe Kraus, der als Repräsentant der Jewish Agency in Budapest von der britischen Regierung ein Kontingent für die Einwanderung von 8000 Juden nach Palästina erwirkt hatte, überredete Lutz dazu, seine guten Kontakte zugunsten dieser bedrängten Juden zu nutzen. Lutz suchte daraufhin den Hauptorganisator des Völkermords, Adolf Eichmann, auf, um die deutsche Zustimmung für die Palästina-Aktion zu bekommen. Zu Lutz' Überraschung willigte die deutsche Seite ein, 8000 Budapester Juden bis zu ihrer späteren Auswanderung unter Schweizer Schutz zu stellen. Lutz erkannte darin eine humanitäre Chance. Ohne das Ministerium in Bern über die Einzelheiten seines Vorgehens in Kenntnis zu setzen, stattete er umgehend tausende Juden mit Schweizer Schutzpässen aus. Mehr noch, angesichts des sofort einsetzenden Ansturms Hilfesuchender auf das Schweizer Konsulat ließ Lutz die von 1 bis 8.000 durchnummerierten Pässe einfach gleich mehrfach ausstellen, um so noch mehr Menschen retten zu können. Er vertraute darauf, dass die Deutschen diesen Schwindel nicht durchschauen würden, und in der Tat, sie durchschauten ihn nicht. Als Lutz 1945 in die Schweiz zurückkehrte, erwartete er einen offiziellen Dank für seine Courage. Doch stattdessen tadelte ihn das Außendepartement in Bern wegen der Überschreitung seiner Kompetenzen. Er war und blieb beschämenderweise bis heute ein verkannter Held. Es gibt noch einen verkannten Helden, und um den wird es jetzt gehen, und das ist der Samariter im Gleichnis Jesu vom barmherzigen Samariter. Unter all den verschiedenen Gleichnissen Jesu ist dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter wohl das am meisten verkannte und missverstandene Gleichnis überhaupt. Fakt ist, der barmherzige Samariter ist im Laufe von Jahren und Jahrzehnten zu einer müden Stereotype verkommen. Er steht sehr allgemein und sehr unscharf für einen Menschen, der engagiert, zugewandt und freundlich zu anderen Menschen ist. Er dient als moralisches Vorbild, um Menschen zu einem etwas freundlicheren Miteinander zu motivieren, aber damit ist er in grober Weise missverstanden. Denn der Samariter soll weder ein moralisches Vorbild noch eine Stereotype für sozial nützliches Verhalten sein. Andere verstehen den barmherzigen Samariter als ein Modell für soziales und politisches Engagement, um weltweit Strukturen von Unterdrückung, Rassismus, Unrecht und Ausbeutung zu beseitigen. Zum Beispiel Jim Wallace, Gründer der christlichen Kommune Sojourners und Bestsellerautor, schreibt mit Blick auf das Gleichnis vom barmherzigen Samariter Folgendes. Er schreibt: Es ist wirklich eine sehr gute Nachricht, dass heute viele barmherzige Samariter auf der Straße unterwegs sind, vor allem junge Leute. Sie gehen nicht vorüber, sondern halten an, um denen zu helfen, die misshandelt, ausgeraubt, für tot gehalten und liegen gelassen werden. Einige von ihnen sind religiös Glaubende, andere nicht. Aber sie sind alle überzeugt, dass ihr Nächster nicht durch Hautfarbe, Glaube, Religion oder sonstige Grenzen definiert wird, sondern dass wir alle Gottes Kinder sind und einen Anspruch darauf haben, fair behandelt zu werden. Oder, egal ob es sich um Hochschulstudenten in Amerika oder um junge Leute handelt, die unter gefährlichen Bedingungen in den Minen des östlichen Kongos schuften, sie schließen sich alle zusammen. Aber auch damit ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter komplett missverstanden. Denn der barmherzige Samariter ist kein Modell für den politischen Kampf gegen Unrecht, Unterdrückung, Rassismus und Ausbeutung. Das Samaritergleichnis hat das eine und einzige Ziel, wir werden es gleich sehen, es hat das eine und einzige Ziel, tiefsitzende Selbstgerechtigkeit zu zertrümmern und Gewissen, die sich im Tiefschlaf befinden, aufzuwecken und so Menschen bereit zu machen für die Vergebung und die Gnade Gottes. Der verkannte Samariter oder Liebe ohne Limit heißt darum jetzt unser Thema. Wir wollen dieses Gleichnis sehr genau anschauen und seine Botschaft entdecken. Hören wir erstmal aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Verse 25 bis 37, den Text. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Rabbi, fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragte zurück, was steht denn im Gesetz, was liest du dort? Er erwiderte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tue das, dann wirst du leben. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinab. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er 2 Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er. Dann geh und mach es genauso, sagte Jesus. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter hat eine Vorgeschichte. Es hat eine Vorgeschichte. Die ist wichtig. Alles fängt damit an, dass ein Gesetzeslehrer, griechisch ein Nomikos, eine Frage stellt. Der Mann plant, Jesus auf die Probe zu stellen, hat also nicht so ganz reine Motive, aber die Frage, die er stellt, ist die beste Frage, die ein Mensch überhaupt stellen kann. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragt zurück, er liebte Gegenfragen, um seine Gesprächspartner ins Nachdenken zu bringen. Er fragte, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Und der Mann reagiert prompt, er zitiert das sogenannte Schema Israel, das steht im 5. Buch Mose, Kapitel 6, Verse 4 und 5. Und da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Das bedeutete, Achtung, perfekte Liebe zu Gott und perfekte Liebe zum Nächsten. So weit, so gut. Aber da gab es ein Problem. Denn der Gesetzeslehrer war zutiefst davon überzeugt, dass er das schon zu 100% leistete. Perfekte Liebe zu Gott und perfekte Liebe zum Nächsten, das war grotesk, denn kein Mensch lebt in perfekter Liebe zu Gott und zum Nächsten. Aber der Mann glaubte das trotzdem. Sein Gewissen arbeitete nicht. Es schlief tief und fest und warnte ihn darum auch nicht vor seinem Irrtum. Und der Grund dafür war ausgerechnet Religion. Findige Köpfe hatten damals viele, viele Ausführungsbestimmungen für die 10 Gebote erfunden. Diese Geh- und Verbote hielt der Gesetzeslehrer natürlich ein. Das war schwer, aber es war machbar. Denn all diese vielen Ausführungsbestimmungen in der Mischna zielten allesamt auf ein äußerliches Verhalten ab, koppelten sich also vom Herz des Menschen los. Sie produzierten auf Dauer stumme Gewissen. Wer viel äußerliche Vorschriften perfekt einhält, hat irgendwann den Eindruck, dass er vor Gott perfekt dasteht. Sein Gewissen fällt in Schlaf. Jesus hat sehr schnell erkannt, was mit diesem bedauernswerten Menschen los war. Er sah, dass er eigentlich ein hoffnungsloser Fall war, aber er hat ihn nicht aufgegeben. Und dann sagt der gelehrte Mann, wir haben es eben gehört, na ja, man könne ja immerhin wenigstens noch drüber sprechen, wer denn sein Nächster noch genau sei, dem er perfekt mit Liebe begegnen solle. Wer ist denn mein Nächster, fragt er also. Er meint, vielleicht habe Jesus ja noch irgendwie eine bessere Definition als er selbst. Also es geht um eine Detailfrage oder um das Detail einer Detailfrage. Alles andere ist gut, alles klar, so ist der Mann tief überzeugt. Aber gut, über dieses Detail könnte man nochmal eine schriftgelehrte Diskussion führen. Jesus sieht das schlafende Gewissen dieses Mannes und er fasst zu und präsentiert ihm das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und was war sein Ziel dabei? Sein Ziel war es, das erstarrte Gewissen dieses Mannes wieder zum Leben zu erwecken. Wir werden es gleich sehen. Schauen wir uns das Gleichnis direkt an. Punkt 1, eine erschreckende Gleichgültigkeit. Verse 29 und 30. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, Achtung, jetzt kommt die Detailfrage, und wer ist mein Nächster? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Die Stadt Jerusalem liegt in einer Höhe von etwa 900 Metern über dem Meeresspiegel. Jericho ist eine Stadt, die liegt 300 Meter unter dem Meeresspiegel. Und beide Städte werden verbunden durch eine ziemlich lange, gewundene und recht steile Straße von etwa 27 Kilometern Länge. Diese Straße ängstigt noch heute viele, die mit dem Bus von Jerusalem nach Jericho fahren, denn sie führt an Abgründen vorbei, die einen schaudern lassen. Ein falsches Lenkmanöver des Busfahrers und der Bus stürzt ab. Damals stand es durchaus nicht besser mit dieser Straße. Dieser Fahrweg war außerdem noch bekannt dafür, dass er ein bevorzugtes Rückzugsgebiet von Straßenräubern und Wegelagerern war. Wer von diesen Kriminellen überfallen wurde, tat gut daran, sich nicht zu wehren und sich nicht auf einen Kampf einzulassen. Wer sich nicht wehrte, wurde nämlich in der Regel nur ausgeraubt, aber von Schlägen verschont. Wer sich aber zur Wehr setzte, musste damit rechnen, gnadenlos zusammengeschlagen zu werden. Der Mann im Gleichnis, ein Jude, der auf der Straße nach Jericho überfallen wird, begeht den Fehler, sich zu wehren. Wörtlich übersetzt heißt es in Vers 30, sie schlugen ihn immer weiter zusammen. Halb tot, also ohne Bewusstsein, bleibt er am Straßenrand liegen. Außer seiner Unterwäsche belässt man ihm nichts. Der Mann befindet sich in verzweifelter Lage. Vers 31. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinab. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Tempelpriester gehörten damals zur Elite der jüdischen Gesellschaft. Ihr Dienst im Tempel dauerte in der Regel 14 Tage. Dann kehrten sie in ihre Wohnorte zurück. Der Priester, der auf der Straße nach Jericho unterwegs ist, befindet sich also wahrscheinlich auf dem Weg nach zu Hause. Als Priester gehört er zu den Wohlhabenden im Land. Sehr wahrscheinlich hatte er ein Lasttier dabei, zum Beispiel einen Esel, der sein Gepäck trug und hätte den bewusstlosen Mann am Straßenrand ganz gut transportieren können. Aber, so berichtet das Gleichnis, er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Traditionell kommt dieser Priester in den Auslegungen dieses Gleichnisses ziemlich schlecht weg. Er ist unsympathisch, weil er eine erschreckende Gleichgültigkeit an den Tag legt. Stimmt. Es ist darum recht einfach, ihn zu verurteilen. Dabei wird eines allerdings leicht übersehen. Wer den Priester verurteilt, verurteilt sich auch selbst. Denn meistens handeln wir Menschen genau wie er. In dem gleichgültigen Priester treten wir uns selbst gegenüber. Die Gleichgültigkeit des Priesters schockiert natürlich. Allerdings haben manche genau an dieser Stelle auch einen Einwand. Sie sagen sinngemäß, naja, der Priester konnte doch nicht wissen, ob der Mann am Straßenrand vielleicht tot war. Und wenn das der Fall war und er hätte ihn berührt, dann wäre er rituell unrein geworden. Er hätte nach Jerusalem zurückkehren und sich in einer sehr aufwendigen, wochenlangen einen Prozess von Reinigungen unterziehen müssen. Also konnte er doch gar nicht anders entscheiden. Es stellt sich also die Frage, hat der Priester am Ende doch richtig entschieden? War die rituelle Reinheit nicht am Ende doch wichtiger als die Barmherzigkeit? Was sagt die Bibel zu diesem Konflikt? Im Buch des Propheten Micha wird die Sache thematisiert. Dort heißt es, Micha 6, 6 bis 7, womit soll ich zum Herrn kommen? Wie mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mit Brandopfern vor ihn treten oder einjährigen Kälbern? Wird der Herr sich über Tausende von Schafböcken freuen, über 10.000 Bäche von Olivenöl? Soll ich meinen Ältesten für meine Vergehen opfern, meinen eigenen Sohn für mein Versagen? Hier geht es um das Tagwerk der Priester, um Opfer und Rituale also. Und der Prophet Micha fragt, was ist denn nun vor Gott eigentlich am wichtigsten? Opfer und Rituale oder was? Und dann gibt Gott selbst im folgenden Vers die Antwort, Micha 6, Vers 8. Man hat dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Du musst dich nur an sein Recht halten, es lieben, gütig zu sein und demütig sein vor deinem Gott. Gottes Antwort sagt, er erwartet von seinem Volk, dass es sich an seine Gebote hält, dass es gerne gütig und demütig ist vor ihm. Und das bezog sich nicht nur, diese Haltung sollte sich nicht nur auf das eigene Volk beziehen, sondern ausdrücklich auf Fremde auch, also Migranten. Wenn ein Fremder mit euch zusammen in eurem Land lebt, heißt es im dritten Buch Mose, Kapitel 19, 33 bis 34, dürft ihr ihn nicht unterdrücken, wie ein Einheimischer soll er euch gelten. Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Das heißt, selbst wenn der bewusstlose Mann am Straßenrand ein Fremder, ein Ausländer gewesen wäre, hätte die Pflicht bestanden, ihn zu lieben wie sich selbst. Also ihm sofort zu helfen. Lukas 10, 32. Genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Die Leviten waren die Assistenten der Priester und wirkten eng mit ihnen zusammen, bildeten also eine Art Team. Möglich, dass der Levit, der nach dem Priester die Straße entlang kommt, gerade mit ihm im Tempel in Jerusalem zusammengearbeitet hat. Er sieht, dass der Priester sich dafür entschieden hat, den verletzten Mann zu ignorieren. Das macht ihm die Entscheidung leichter. Er macht einen großen Bogen um den Mann und geht seiner Wege. Jetzt wird es spannend. Dazu muss man wissen, dass in Israel Geschichten mit Dreierstruktur sehr beliebt waren. Tauchte als erstes ein Priester in der Geschichte auf, erwarteten die Zuhörer automatisch als zweites einen Leviten und dann als drittes einen frommen Juden. Wenn der dem verletzten Mann am Straßenrand half, wurde das von den Zuhörern mit wohlwollendem Beifall und freundlichem Zuspruch quittiert. Exakt an dieser Stelle bricht nun das Gleichnis aus dem Erwartungsschema aus. Der dritte Mann ist nicht ein frommer Jude, sondern ausgerechnet ein Samaritaner. Das heißt, diese Geschichte explodierte den Zuhörern damals förmlich ins Gesicht. Die bloße Existenz der Samariter wurde damals als etwas Böses betrachtet. Sie waren Parias, Unberührbare. Im Jahr 112, 111 vor Christus zerstörte darum der Hasmonäer Johannes Hyrkan, der Erste, in einer militärischen Kommandoaktion den samaritischen Tempel auf dem Berg Garizim. Wenn man damals etwas Beleidigendes über einen Menschen sagen wollte, nannte man ihn einen Samariter. Auch Jesus ist in dieser Weise beschimpft worden, Johannes 8, 48. Ausgerechnet ein Samariter ist nun derjenige, der sich dem Bewusstlosen am Straßenrand zuwendet. Das muss für die meisten jüdischen Zuhörer damals nicht nur schockierend, sondern geradezu provozierend gewirkt haben. Ein Samariter, der einem Juden in höchster Not hilft, war skandalös, undenkbar. So etwas konnte nicht sein, weil es nicht sein durfte. Punkt 2, ein außergewöhnliches Engagement. Lukas 10, 33. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Der Fokus des Gleichnisses wendet sich nun der Hauptperson, dem Samariter, zu. Und jetzt lohnt es, genau hinzuschauen. Der samaritische Mann holt Wein und Öl aus seinem Gepäck. Das waren teure Lebensmittel, die natürlich nicht zur Wundreinigung gedacht waren, sondern zum Genuss. Der samaritische Mann setzt sie trotzdem bedenkenlos ein, weil er nichts anderes hat. Er setzt, Achtung, faktisch, alles ein, was er zur Verfügung hat. Er setzt alles ein, was er zur Verfügung hat, und damit verbindet er die Wunden des Schwerverletzten. Wenn Menschen heute mit dem Auto unterwegs sind, haben sie einen Verbandskasten dabei. Das will ich jedenfalls hoffen, dass sie das haben. Das ist nämlich Vorschrift. Das ist Vorschrift. Der Samariter hatte aller Wahrscheinlichkeit nach nichts dergleichen. Wie also konnte er den bewusstlosen Mann verbinden? Er musste entweder sein Ersatzhemd zerreißen, wenn er eins hatte. Das hatten aber nur die Reichen. Oder er musste das Hemd ausziehen, das er anhatte, es zerreißen und daraus Verbände machen. Im Unterschied zu heute hatten die Menschen damals in Israel maximal, ich habe das recherchiert, 2 Hemden in ihrer Garderobe. Eins für den Sommer und eins für den Winter. Die meisten besaßen nur ein einziges Hemd. Und stellen Sie sich mal vor, Ihre Garderobe wird aus einer einzigen Bluse bestehen oder einem einzigen Hemd. Welche Beziehung hätten Sie wohl zu diesem Hemd? Ich vermute, dass Sie eine sehr starke Beziehung zu diesem Hemd hätten oder dieser Bluse und es hätscheln würden wie einen Säugling. Der Samariter war also bereit, sein einziges und darum auch letztes Hemd zu zerreißen und wegzugeben und mit freiem Oberkörper weiterzumachen. Für einen Mann, den er nicht kannte und der sein erklärter Feind war. Vers 34, dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Tja, für Menschen im Westeuropa des 21. Jahrhunderts klingt dieser Satz nicht weiter aufregend. Es wirkt fast wie eine Selbstverständlichkeit. Ja, natürlich, er bringt ihn dahin. Und genau das war es nicht. Zwischen Jerusalem und Jericho gab es kein Gasthaus damals. Gasthaus heißt Pandocheion. Das nächste Gasthaus, das der Samariter ansteuern konnte, befand sich in Jericho selbst. Aber Jericho war damals eine jüdische Stadt. Das bedeutete, wenn der Samariter diese Stadt betrat, riskierte er sein Leben. Wenn er die Stadt mit einem verletzten jüdischen Mann auf einem Esel betrat, war sein Leben keinen Penny mehr wert. Denn alle Bewohner der Stadt würden selbstverständlich davon ausgehen, dass er selbst für den beklagenswerten Zustand des Mannes verantwortlich war. Egal, wie glaubwürdig er das Gegenteil beteuern mochte. Der Samariter ging darum, das Risiko ein, in Jericho gelyncht zu werden. Man stelle sich die Stadt Dodge City im Westen der USA im Jahr 1850 vor. Eines Tages reitet ein Indianer in die Stadt. Vor ihm auf seinem Pferd liegt ein Cowboy, dem Tode nahe, dem 2 Pfeile im Rücken stecken. Der Indianer mietet nun einen Raum über dem Saloon und betreut den Verletzten während der Nacht. Wie würden die Bürger von Dodge City nun reagieren, wenn der Indianer am folgenden Morgen den Saloon verlässt? Nun, es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Bewohner von Dodge City zusammenrotten und den Indianer töten würden, auch wenn er dem Cowboy nur geholfen hat. Zurück zu dem samaritischen Mann. Als er am nächsten Morgen das Gasthaus verlässt, muss er damit rechnen, dass ihn draußen eine feindliche Menschenmenge erwartet. Er weiß nicht, ob er mit einer gesalzenen Tracht Prügel davonkommen wird oder sein Leben verlieren. Warum setzt sich dieser Mann diesem enormen Risiko aus für einen, der sein Feind ist? Der Samariter hätte doch den verletzten jüdischen Mann auch am Stadtrand von Jericho ablegen können, um sich dann rasch davon zu machen. Jeder normale Mensch hätte das getan. Oder wären Sie als Indianer nach Dodge City geritten? Hinein in die Stadt. Der Samariter setzt sein Leben aufs Spiel. Und das bedeutet, er geht zum Äußersten. Aber damit nicht genug. Der samaritische Mann geht noch einen großen Schritt weiter. Vers 35, Lukas 10, 35. Am nächsten Morgen zog er 2 Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. 2 Denare, das reichte für etwa eine Woche im Gasthaus. Der Samariter zahlt sie. Das hört sich harmlos an. Jeder von uns war schon mal im Hotel. Na ja, da muss man am Ende zahlen, ist klar. Aber in diesem Fall steckte eine tödliche Gefahr dahinter. Wenn nämlich jemand die Kosten für Gasthausübernachtung nicht bezahlen konnte, war der Gasthausdirektor damals berechtigt, ihn sofort als Sklaven zu verkaufen. Das war damals die allgemeine Gesetzeslage in Israel. So konnte und so wurde mit Schuldnern verfahren. Der verletzte Mann aber konnte nichts bezahlen. Er war nämlich vollständig ausgeraubt. Er hatte ja nur noch seine Unterwäsche. Der hatte ja nicht mal mehr seine Kleidung, die man hätte in Zahlung geben können. Es bestand darum die Gefahr, dass er nach Ablauf von 2 Wochen erst halb genesen in die Sklaverei verkauft werden würde. Der Samariter weiß um diese Gefahr. Er bietet an, zurückzukommen und alle aufgelaufenen Kosten zu begleichen. Das ist gefährlich. Er muss sich nämlich zum 2. Mal in eine ihm feindlich gesonnene Stadt hineinwagen. Wie das ausgehen wird, weiß er nicht. Und wenn er zurückkommt und kann die aufgelaufenen Kosten nicht vollständig bezahlen, muss er damit rechnen, selbst in die Sklaverei verkauft zu werden. Warum sollte er das Risiko eingehen für einen Mann, der sein Feind ist? Der Samariter setzt sein Leben für den verletzten jüdischen Mann ein. Er tut das mehrfach. Er geht zum Äußersten des Äußersten. Er praktiziert, so könnte man sagen, Liebe ohne Limit. Was dieser Mann tut, ist absolut outstanding. Es ist ohne Beispiel. Es ist Liebe ohne Limit. 3. Punkt, eine bestürzende Schlussfolgerung. Lukas 10, 36 bis 37. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er. Dann geh, sagte Jesus, und mach es genauso. Wer ist mein Nächster, hatte der Gesetzeslehrer gefragt. Er wollte eine schriftgelehrte Detaildiskussion. Jesus dreht in seiner Antwort die Frage um. Was meinst du, fragt er, wer von den dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Jetzt geht es nicht mehr um eine mehr oder weniger abstrakte Diskussion darüber, wer denn als mein Nächster zählen könnte und wer nicht. Jetzt geht es darum, was es bedeutet, als Nächster zu handeln. Wieder hat Jesus eine Gegenfrage gestellt und der Gesetzeslehrer gibt die Antwort, die einzig mögliche Antwort, der barmherzig war und ihm geholfen hat. Vielleicht hat sich der Gelehrte in diesem Moment gerade noch gefragt, worauf Jesus jetzt wohl hinaus wollen könne. Aber er muss nicht lange warten. Jesus präsentiert ihm eine Schlussfolgerung, die wie ein Hammerschlag gewirkt haben muss. Dann geh und mach es genauso. Ein ganz kurzer Satz, aber mit einem dicken Kilo Sprengstoff darin. Erinnern wir uns, Der Gesetzeslehrer war sich sehr sicher gewesen, in der perfekten Liebe zu Gott und seinem Nächsten zu leben. Nur eine kleine Detaildiskussion wollte er noch führen. Eine Detaildiskussion, wie man denn genau einen Nächsten definieren könnte. Aber jetzt, nachdem das Gleichnis vom barmherzigen Samariter seine Ohren erreicht hat, ist die Lage völlig verändert. Geh und mach es genauso, lautet die bestürzende Schlussfolgerung, die Jesus ihm mit auf den Weg gibt. Was heißt denn das? Das heißt, die Nächstenliebe des Samariters ist eine Liebe ohne Limit. Sie umfasst sogar den Todfeind und geht für ihn zum Äußersten des Äußeren. Die Liebe des Samariters, eine Liebe ohne Limit, ist das, was Gott unter Liebe versteht. Sie setzt bedenkenlos alles ein, alles. Sie riskiert die eigene Existenz und das nicht nur ein einziges Mal im Leben, auch nicht zwei oder drei oder viermal im Laufe einer Lebenszeit, nein, sondern immer, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Der Gesetzeslehrer dürfte seinen Ohren nicht getraut haben. Wenn das der Maßstab war, der an ihn angelegt wurde, dann war er ein Blindgänger. Ein Versager. Niemand konnte diesem Maßstab gerecht werden. Niemand. Am allerwenigsten er selbst. Wenn das der Maßstab war, dann gab es keine Hoffnung für ihn, jemals das ewige Leben zu erreichen. Dann hatte er ausgespielt. Game over. Geh und mach es genauso. Das ging ja gar nicht. Wie denn? Der Bericht des Lukas schweigt darüber, wie es mit dem Gesetzeslehrer weitergegangen ist. Hat er begriffen, wie kaputt sein eigenes Gewissen war? Hat er begriffen, dass er mit einer gewaltigen Selbsttäuschung, einer fulminanten Lebenslüge gelebt hatte? Und hat er dann doch vielleicht noch das Einzige und Wahre getan und ist auf die Knie gegangen, um Gott um Gnade und Vergebung anzuflehen? Wir wissen es nicht. Eines aber ist sehr klar und greifbar. Es gibt nur einen, der Liebe ohne Limit wirklich gelebt hat. Und das ist Jesus. Jesus setzte bedenkenlos alles ein. Er ging bis ans Limit. Und das für Menschen, die von Natur aus doch Feinde Gottes sind. Jesus ist der Einzige, der jemals auf dieser Erde die perfekte Liebe zu Gott und zum Nächsten gelebt hat. Alle anderen, auch wir, Möckel inklusive, bleiben weit, weit, weit dahinter zurück. Aber Gottlob, wer Jesus annimmt als Herrn und König seines Lebens und seinen Sühnetod am Kreuz für sich ganz persönlich gelten lässt, der steht vor Gott, dem Vater, da, ja wie denn? Wie Jesus selbst. Er steht da wie einer, der die Liebe ohne Limit immer und immer und immer gelebt hat. Und darum gilt, letzter Satz, Jesus ist unsere Hoffnung. Er ist die einzige, einzige, einzige Hoffnung. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr, ich danke dir für dieses Gleichnis. Ich danke dir, dass es unser schales Gewissen bloßlegt und uns zeigt, wie du Liebe siehst und wie du das definierst, was es heißt, dich zu lieben und den Nächsten. Alles einzusetzen bis zum Äußersten. Und wir wissen, wir tun es nicht. Wir tun es nicht. Wir sind verlorene Menschen. Wenn es darum geht, sind wir verlorene Menschen. Danke, Herr, dass du durch deinen Sühnetod am Kreuz alles gut gemacht hast. Dass wir wirklich jetzt die Chance auf den Himmel haben, auf das ewige Leben mit dir. Danke, dass du alle Schranken weggerissen hast, alle Schuld ausgelöscht, das Dunkel erhellt und zu Licht gemacht und alles, was uns von dir trennte, auf dich genommen hast. Du bist der Samariter, du bist der Einzige und unsere einzige Hoffnung. Amen.